2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 5. Oktober 2020, sind knapp 2 Stunden später als 19.10 Uhr und hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen vom vergangenen Freitag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 0:1 aus eigener Sicht, obwohl er den Treffer zumindest selbst macht, denn obwohl der Schuss von Dennis Diekmeyer kommt, wird er später Dani Bubala als Eigentor zugerechnet. Das Ganze war in der 45. Minute. Und so bleibt es dann auch dabei, der FC St. Pauli kann trotz zahlreicher Torschüsse den Ball nicht im Netz unterbringen und verliert 0:1. Ich bin Yannick und spreche wieder mit Stefan. Moin.
Hallo Yannick, viele Grüße nach Hamburg aus Sandhausen.
Ja, Grüße zurück. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, der ja, weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, doch durchaus glücklich war, oder würdest du das bestreiten?
Nein, ich denke, das war schon so, das war knapp, das Spiel. Unentschieden war auf jeden Fall drin, hätte auch andersrum ausgehen können. Bisschen hatte ich das ja im Vorgespräch auch schon so angedeutet, dass die zweite Liga sehr eng ist und das war auch wieder bei diesem Spiel. Und du hattest ja schon erwähnt, das 1:0 hatten wir halt, wir hatten halt ein Tor letztendlich gemacht mit entsprechend Unterstützung durch den abgefälschten Ball und das hat am Schluss den Ausschlag dann gegeben.
Okay, also bevor wir aufs Sportliche kommen, wollte ich mit dir noch ein bisschen mal so ums Drumherum reden. Es ist ja in diesen Zeiten nicht alltäglich, dass man überhaupt ins Stadion darf. Wir kommen später noch dazu, wie viele Leute dann von euch den Weg ins Stadion gefunden haben. Man hat im Fernsehen zumindest gehört, dass auch ein paar St. Pauli-Unterstützer irgendwie es geschafft haben, reinzukommen. Aber dazu später mehr. Wie ist denn überhaupt dein Spieltag so verlaufen am Freitag?
Ja, Freitagsspiele muss man ja erstmal arbeiten, war ich auch. Zwar aktuell wie die meisten wahrscheinlich oder wie viele von uns im Homeoffice. Aber es fängt irgendwie tagsüber dann schon an, so ein bisschen dieses Kribbeln. Und du hast immer so ein Gefühl, ja, Vorfreude, Spannung. Gut, jetzt beim Spiel gegen St. Pauli für mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sonst. Und ich war dann auch relativ früh dann auch schon unterwegs. Ich hatte bei Freunden, die hatten im Garten noch gegrillt. Da waren wir dann vorher noch eine Wurst und essen und noch was trinken. Und bin dann aber auch selbst relativ früh ans Stadion gegangen, weil meine Frau bei der Akkreditierung der Presse unter anderem mitgeholfen hat. Und es kamen ja dann auch ein paar Leute von St. Pauli, eher aber aus dem offiziellen Teil, also jetzt keine direkten Fans, also die hatte ich jetzt zumindest nicht persönlich getroffen, aber da hatte ich zum Beispiel die Kollegen von euch vom AFM-Radio, den Jakob und Gregor vorne dran getroffen und ja, war auch schön und dann irgendwann ging es zum Spiel, ins Stadion rein, hinter der Tribüne war ich gesessen, ja, dann haben wir gewonnen und dann war das Spiel raus. Aber ich weiß nicht, lass uns dann vielleicht erstmal dann aufs Spiel kommen oder hast du noch spezielle Fragen, wie das dann jetzt, sollen wir schon auf die Zuschauerzahl und so weiter eingehen?
Naja, du hast ja einen zwar noch nicht namentlich erwähnt, aber ich hatte, wie auch damals, als wir in Bochum gespielt haben, war Carsten halt auch da, weil er da einen Live-Ticker gemacht hat.
Genau.
Den hast du ja auch vorm Spiel getroffen, ne?
Genau, wir hatten uns da vorm Stadion, wie gesagt, die Kollegen von euch vom AFM-Radio, Carsten, der den Live-Ticker von der Basis macht. Es war auch euer Fanbeauftragter da, der Nils vom Fanladen, weil halt auch ein paar St. Pauli-Fans dann doch angekündigt waren und hat man ja dann auch später gehört. Und ja, mit denen hat man dann später auch noch ein Bier nach dem Spiel getrunken. Also viele Grüße an alle, die zuhören. War sehr schön mit euch und ja, wir wünschen es uns trotzdem alle wieder in normalen Umständen, dass wir einfach mit viel mehr Leuten wieder ins Stadion gehen können.
Auf jeden Fall. Du hast schon erwähnt, deine Frau hat so ein bisschen die Presseakkreditierung mitgemacht. Da hatte Carsten mir geschrieben, den hatte ich so ein bisschen nach einer Einschätzung seinerseits wieder gefragt. Es gab wohl ein bisschen Schwierigkeiten, er musste länger warten, weil da erst noch gefunkt werden musste, ob er denn jetzt eine Akkreditierung hätte und da musste er von zwei Leuten noch irgendwie begleitet werden zum richtigen Eingang und so. Also seid ihr da auch momentan, und vielleicht kannst du da auch allgemein zu eurem momentanen Konzept ein bisschen was sagen. Ich weiß, 1500 Leute sind momentan zugelassen gewesen oder zumindest jetzt zu diesem Spiel.
Ja.
Knapp 1400 waren dann da. Magst du mal so ein bisschen ausführen, seid ihr noch ein bisschen in der Erprobungsphase, wie wir das ja im vergangenen Heimspiel auch gemacht haben, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir lassen noch nicht alle zu, die wir vielleicht dürften und probieren noch so ein bisschen rum und gucken erstmal, was läuft und wo wir vielleicht noch verbessern müssen. Wie ist das momentan bei euch geregelt?
Ja, natürlich ist wahrscheinlich noch nicht alles perfekt, weil immer bei jedem Spiel ändert sich irgendwas. Zum Beispiel jetzt gegen St. Pauli, wie du sagtest, schon 1500 Zuschauer. Beim letzten Mal waren wir da knapp die Hälfte. Eigentlich haben wir ein Konzept laut Verein für 3000 Zuschauer. Die haben wir jetzt auch noch nicht genehmigt bekommen. Von daher von Spiel zu Spiel ist da immer noch ein Fluss mit drin. Und es ist so, weil wir jetzt gerade die Presse angesprochen haben, eigentlich ist der Presseraum, Pressebereich, in der, wer das Stadion in Sandhausen kennt, in der Haupttribüne, also in dem Bereich eigentlich relativ nah, wo dann auch die Umkleidekabinen und so weiter sind. Das ist dieses Jahr jetzt nicht möglich oder aufgrund der Corona-Maßnahmen kommen die Pressevertreter da nicht in diesen Presseraum rein. Der ist also zu, da findet zwar später die Pressekonferenz statt, aber alles virtuell. Und dann ist es so, dass der Presseeingang und die Akkreditierungen auch nicht mehr an dem üblichen Eingang sind, sondern jetzt auf der Gegengerade, dort wo auch die TV-Kamera ist, dort sitzen die ganzen Pressevertreter. Und dann ist natürlich auch dort jetzt die Akkreditierung für die Presseleute. Und das ist aber auch nicht, wie Carsten richtig erwähnt hat, das ist jetzt nicht direkt vorne in so einem Eingang, in so einem Kassenhäuschen, sondern da gibt es einen extra Eingang, wo Presse, Sportcast, das ist die Übertragungsfirma und so weiter, reingehen. Und dann da ums Eck, da ist der Tisch. Eigentlich sind die Leute auch angewiesen, die Security-Leute, die da stehen, ja, die Presseleute gehen diesen Eingang rein und dann links und da stehen die dann auf der Liste und kriegen dann ihren Arbeitsausweis und alles. Hatte auch mit allen St. Pauli-Leuten funktioniert, nur man muss dazu sagen, der Carsten ist nochmal ein Bier trinken gegangen vorm Spiel beim HSV, also beim Hundesportverein. Der ist, wer Sandhausen kennt, am großen Parkplatz noch eine Kneipe. Deswegen ist er am Anfang da nicht mit rein und ist dann erst später alleine nochmal in diesen Bereich reingegangen. Und dann hatten die, ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich glaube, die Leute am Eingang von der Security-Firma, die waren dann, er ist, glaube ich, nicht direkt den letzten Eingang zu der Presse, sondern er ist den Eingang rein, wo auch die Zuschauer waren. Und dann gab es da kurz Diskussionen, wo muss der denn überhaupt hin? Und dann ist es so, die Vertreter, die Pressevertreter des Gastvereins, in dem Fall von euch, von St. Pauli, da waren Kollegen von der Pressestelle da, es waren die Carsten, der den Live-Ticker gemacht hat, die dürfen während dem Spiel dann doch auf die Haupttribüne, also im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, Abendblatt, Mopo, Kicker und wie die alle anderen heißen, die müssen auf der Gegengerade bleiben. Aber die drei, vier Leute, die dann vom FC St. Pauli da waren, die dürfen dann wieder rüber auf die Haupttribünenseite. Und das war dann der Weg, wo Carsten meinte, also er musste zwar die Akkreditierung auf dieser Seite holen, weil alle Presseleute da die Akkreditierung kriegen, aber meine Frau hat ihn dann hinter der Tribüne, hinter der Stehplatztribüne bis rüber in den Bereich zur Haupttribüne gebracht und dann hat er auch seinen Platz auf der Haupttribüne für den Live-Ticker gefunden. Also ich glaube, natürlich, es ist alles anders wie im letzten Jahr, aber es war auch kein Problem im Endeffekt und er hat ja den Ticker machen können und soweit alles gut.
Okay, also alles noch ein bisschen, ja, schwierig vielleicht, also wahrscheinlich ist das ja auch alles dann so ein bisschen jetzt anders, weil dann die Wege sich nicht kreuzen dürfen von den Presseleuten mit vielleicht irgendwelchen Spielern oder anderen Vereinsfunktionären, die da irgendwie in dem Bereich sich auch noch aufhalten können, dass man das einfach alles ein bisschen räumlich trennt. Den Hundesportverein kenne ich auf jeden Fall auch noch. Ich weiß, ob du dich erinnerst, wir hatten, als wir letztes Jahr gesprochen haben, glaube ich, war es, als wir diese Odyssee auf dem Rückweg hatten, wo uns der Bulli verreckt ist.
Gegangen ist, genau, ja.
Da hat uns der Hundesportverein sehr, sehr nett aufgenommen und da ließ es sich dann einfacher auf den ADAC warten als irgendwie draußen auf dem Parkplatz.
So richtig, ja. Carsten war ein bisschen enttäuscht, weil es das Leberwurst-Cordon Bleu, ich kenne das auch nicht, aber er wollte das unbedingt mal probieren. Das war am Freitag nicht auf der Karte. Dann hat er, glaube ich, ein normales Schnitzel oder ein normales Cordon Bleu gegessen. Aber ich hoffe, ihr kommt ja wieder und dann beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht auch das auch wenn ich es noch nicht probiert habe und weiß nicht, ob es wirklich schmeckt, aber es gibt wohl da ein Leberwurstschnitzel oder Cordon Bleu.
Okay, haben wir auch das gelernt. Ich hoffe, Carsten, du bist trotzdem satt geworden. Liebe Grüße. Gut, dann gehen wir mal vom Pressebereich vielleicht über die Tribünen. Ich hatte schon gesagt, von den 1500 waren nur knapp 1400 da. Also wie hast du allgemein so die Resonanz im Stadion wahrgenommen? Also sie war auf jeden Fall während des Spiels, war immer so ein Stampfen zu hören, also quasi das Sandhäuser-Äquivalent zu den Kuhglocken aus Heidenheim so ein bisschen. Wie hast du so die Resonanz und die Stimmung im Stadion wahrgenommen?
Ja, es war etwas besser als gegen Darmstadt vor zwei Wochen. Allerdings keine normale Stadionatmosphäre, muss man einfach so sagen. Es waren ja nur die Sitzplätze freigegeben und auf den Sitzplätzen war nur jeder vierte Platz belegt. Also es waren immer zwischen zwei Leuten drei Plätze abgesperrt und da war auch Klebeband drüber, dass man sich da auch nicht draufsetzen kann. Und man musste seine Maske auch so lange tragen, bis man auf seinem Platz ist. Und das, was ich da jetzt eigentlich beobachtet habe, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und natürlich beim Rein- oder Rausgehen hast du dann, wo die Leute sich ein bisschen enger treffen oder auch auf den Toiletten. Aber selbst da, also ich glaube, von dem Hygienekonzept war das eigentlich in Ordnung. Es gab auch auf den Toiletten und auch am Eingang genug Desinfektionsspender und Seifen. Von daher, ich glaube, das war in Ordnung. Stimmungsmäßig, ja, du hast es erwähnt, die Tribüne hinter dem Tor, das ist so eine stahlhohe Tribüne. Und wenn du da natürlich mit dem Fuß auf den Boden oder auf die Tribüne klopfst, dann macht das genau diese Geräusche. Und ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, unsere aktiven Fans haben sich momentan dagegen ausgesprochen, einen aktiven Support während dem Spiel zu organisieren. Sie stellen es natürlich jedem frei, wer möchte und so weiter, kann da entsprechend mit unterstützen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Es sitzen die Leute, die dann vielleicht ein bisschen Stimmung machen, jetzt nicht in einem Block, sondern über eine ganze Tribüne verteilt. Vielleicht sogar noch auch über die zweite Tribüne, die Gegengerade. Es gab immer mal wieder Sandhausen-Wechselgesänge, die dann eigentlich auch von recht vielen mitgemacht wurden. Aber ansonsten war es eher so ein rhythmisches Klatschen. Es gab mal dann, das Klatschen ging dann sehr schnell in dieses Stampfen über, was dann doch recht laut war. Aber dann gab es auch ein paar andere Gesänge, die sind dann gar nicht mehr zum Tragen gekommen, weil durch dieses Stampfen hast du es einfach gar nicht mehr gehört. Komische Stimmung, also wie gesagt, nicht das, was man in einem Fußballstadion gewohnt ist. Viele Phasen auch, wo es eher ruhig war. Und ja, ich glaube, das werden wir so schnell nicht irgendwie auf die Beine kriegen. Bis wir da nicht wieder alle im Stadion sind, wird das, glaube ich, nicht zur Normalität zurückkehren, was hier die Stimmung angeht.
Ja, also das ist ja eine Problematik, die, glaube ich, jeder Verein oder jedes Stadion gerade erlebt, dass halt die Leute, die sich jetzt wirklich dafür entscheiden, auch unter diesen Bedingungen ins Stadion zu gehen, weil sie einfach sagen, ich möchte wieder hin, ich möchte zumindest meinen kleinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft zu unterstützen, ist ja auch vollkommen legitim, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber dann kommen halt auch Leute ins Stadion oder werden dann vielleicht mehr gehört, die sonst im allgemeinen Stadion-Trubel eher untergehen. Also wir hatten da ja auch bei unserem Heimspiel gegen Heidenheim so vereinzelte Helden, nenne ich sie mal, die da entweder einsam mit ihrer Fahne auf der Tribüne standen, obwohl vorher gesagt wurde, verzichtet bitte auf jegliche optische Unterstützung oder halt versucht haben, da den Vorsänger zu machen. Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Die sind auch kläglich gescheitert mit ihren Missionen. Aber gut.
Aber es gab auch im eurem Spiel gegen Heidenheim doch Anfeuerungen. Hatte ich auch im Fernsehen öfters wahrgenommen.
Ja, ja, also so manche Gesänge wurden dann durchgesetzt und zum Glück auch Sachen, die die normale, in Anführungsstrichen, Kurve oder die Südkurve sonst auch anstimmt und die dann auch von Teilen der anderen Tribünen dann mitgetragen werden. Also es wurde jetzt nicht irgendwelche, weiß ich nicht, wie alte Gesänge wieder ausgepackt, sondern sich schon darauf berufen, was sonst so im Stadion zu hören ist. Aber jetzt sind wir ja in Sandhausen und gehen jetzt mal so ein bisschen auf den Platz. Bevor wir das tun, muss ich aber noch sagen, mir ist durch ein Foto von Peter Böhmer, liebe Grüße, der uns hier neben Stefan Grünfeld die Pressefotos zur Verfügung stellt, ist mir aufgefallen, ihr macht auch dieses Ding mit den Pub-Fans.
Genau, das ist noch von der letzten Saison, als damals die Corona-Pause angefangen hat oder als es dann wieder losging nach der Corona-Pause. Dann war ja die Option, was machen die Dauerkarteninhaber? Ihr kriegt ja jetzt keinen Zugang mehr zum Stadion. Und da hat der SV Sandhausen damals angeboten, entweder wir bieten euch an, ihr könnt ein Foto von euch schicken und wir stellen euch als diese Pappkamerad ins Stadion, oder ihr kriegt einen Gutschein für einen Fanshop, oder ihr schenkt uns das Geld. Also, oder ich weiß gar nicht, ob das dritte Schenken, weiß gar nicht, die dritte Möglichkeit war. Aber eine Möglichkeit war damals, du konntest dich dann als Pappkamerad mehr oder weniger ins Stadion stellen. Und das haben einige Leute gemacht. Ich habe es nicht gemacht, ich stehe da nicht. Aber die Pappkameraden, die stehen da noch, seit jetzt diese Saison nach Corona wieder losgeht. In einem Block sind die noch aufgebaut. Und das sind also noch die Reste der letzten Saison sozusagen. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich habe es nicht gemacht, ich wollte es jetzt nicht. Manche Leute haben es gemacht, das ist, meins war es nicht.
Nee, aber wenn du das jetzt schon so einordnest, dass die aus der letzten Saison noch sind, wo das ja alles losging mit den Geisterspielen und so, und wo man sich überlegt hat, wie können Fans trotzdem irgendwie im Stadion präsent sein, das sieht man diesen Kameraden auch ein bisschen an, muss ich sagen. Also zumindest auf dem Foto von Peter lassen da einige schon die Köpfe hängen. Fand ich ganz, ganz amüsant irgendwie.
Die stehen halt auch, die werden ja nicht abgebaut und die stehen halt auch bei Wind und Wetter da draußen. Und wenn jetzt der Winter kommt, ich weiß nicht, wie lange sie es überleben. Ja, mal gucken.
Okay, wollte ich auf jeden Fall noch mit eingebaut haben. Dann gehen wir mal auf dieses Spiel ein, was da auch noch stattgefunden hat, neben allem anderen. Ja, wir hatten schon gesagt, eher glücklicher Ausgang für euch. Ein Tor reicht dann, um am Ende 3 Punkte in Sandhausen zu lassen. Ich würde erstmal die erste Viertelstunde, finde ich, und die letzten, ja, vielleicht auch 10, 15 Minuten von uns hätten eigentlich sagen müssen, okay, entweder wir gehen da schon früh in Führung oder wir stellen da zumindest noch auf ein 1-1 kurz vor Ende, wie es auch übrigens lustigerweise, als wir im März das letzte Mal gesprochen haben, war das letzte Mal, dass ihr eine Führung noch aus der Hand gegeben habt. Da habt ihr 2-1 geführt und Diamantakos hat, glaube ich, auch so in der 78., 79. oder so das 2-2 gemacht. Seitdem habt ihr eine Führung eigentlich immer nach Hause gebracht. Habe ich zumindest so die Anekdote bei OneFootball verstanden. Freitag hat es dann dafür gereicht, dass ihr 3 Punkte mitgenommen habt. Wie sehr musstest du denn, oder hast du noch gezittert in den ersten 15 Minuten, beziehungsweise in den letzten 15 Minuten, dass es entweder hier früh in Rückstand geht oder dass am Ende doch nur ein Punkt liegen bleibt?
Ja, schon einiges, weil du sagst es, ich glaube, das waren auch die stärksten Phasen von St. Pauli. Ich glaube, es war sogar länger als die erste Viertelstunde, wo St. Pauli klar dominant war, uns eigentlich, ich sage jetzt mal einfach sogar fast teilweise die ersten 10 Minuten Katz und Maus mit uns gespielt hat. Wir sind gar nicht im Spiel drin gewesen, hatten vielleicht auch nicht mit den Umstellungen, es gab ja auch 4 Änderungen bei euch in der Startelf, richtig mitgerechnet, was das jetzt alles mit sich bringt. Und da sind wir absolut nebendran gestanden. Und St. Pauli hatte in der ersten Viertelstunde, glaube ich, 2-3, ja, ich sage jetzt mal, es waren jetzt keine großen Chancen, aber sie hatten gute Möglichkeiten und die dann halt entweder vorbeigeschossen worden sind oder es waren halt Schüsschen. Aber rein von der Spielweise her haben wir da alle gedacht, ui, das wird heute böse enden. Gott sei Dank haben wir uns dann so ab der 20. Minute, 25. Minute vielleicht eher so langsam dann ins Spiel zurückgekämpft. Kommen wir ja vielleicht gleich drauf nochmal dann auf die Mittelfeldphase. Aber wie du es richtig sagst, auch in der zweiten Halbzeit, gerade die letzte Viertelstunde, war das nochmal ähnlich. Da war es vielleicht spielerisch nicht so stark von euch wie jetzt in der ersten 15 Minuten. Aber ihr hattet 3, 4, 5 Möglichkeiten nochmal, dass jetzt auch nicht vielleicht die ganz hundertprozentigen Chancen waren. Es waren immer mal ein Schuss knapp am Tor vorbei oder Ball nicht richtig getroffen, dass der Torwart da ohne Probleme den mitnehmen kann. Aber es lag eigentlich bis zum Schlusspfiff trotzdem der Ausgleich in der Luft und Gott sei Dank ist er nicht gefallen. Also ich habe gezittert, ja.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das durchaus Möglichkeiten waren, die aber dann einfach nicht zwingend waren. Also so geht es uns ja einfach leider öfters. Also, dass wir jetzt allein in den ersten 2 Partien schon so viele Tore erzielt haben, ist ja auch nicht typisch für den FC St. Pauli. Du hast jetzt gerade schon die Wechsel bei uns angesprochen. Der Vollständigkeit habe, zähle ich sie gerade nochmal auf. Also Lukas Daschner, Daniel Buballa, ja, tragische Figur im Nachhinein. Simon Makienok und Finn-Ole Becker sind reingekommen, haben Wieghoff, Salazar, Ditkin und Benatelli ersetzt im Vergleich zur Startaufstellung im letzten Spiel. Aber diese Überlegenheit, die du oder zeitweise Überlegenheit, die du angesprochen hast, trifft sich halt auch in manchen Statistiken nieder. Also ein Ballbesitz von knapp 59%, 11-5 Ecken, ich glaube 23-10 oder 22-10 Torschüsse von unserer Seite. Also eigentlich hätte da mindestens ein Ding reingehen müssen, finde ich. Und ich hätte mit einem Punkt am Ende auch ganz gut leben können. Wenn du halt starke Phasen hast, aber es nicht über die ganze Zeit bringst, dann und der Gegner halt einen so einen Lucky Punch setzt, dann kannst du am Ende mit einem Punkt, glaube ich, ganz gut leben. So ist diese Niederlage halt nur durch einen sehr unglücklichen Fehler, wobei man gar nicht sagen kann, ob es wirklich ein Fehler ist, weil er wird ja einfach angeschossen und der Ball springt dann so unglücklich unhaltbar für Himmelmann ins Tor. Ja, schade auch für Diekmeyer. Wir sind ja seit seinem Treffer, seit seinem Treffer gegen den HSV, seinem zweiten seiner Karriere, sind wir da ja irgendwie so ein bisschen herzerwärmt. Schade für ihn und bitter für Bubala, aber ja, also deutliche Überlegenheit phasenweise und auch über das ganze Spiel gesehen, sicher knapper Sieg vielleicht verdient, aber ein Unentschieden hätte auf jeden Fall drin sein müssen, meiner Ansicht nach.
Kann ich nicht widersprechen. Ja, du sagst es richtig, die Statistiken haben für St. Pauli gesprochen. Wenn ich jetzt mal aufs Spiel nochmal zurückgehe, nach diesen, ich hatte es ja eben schon erwähnt, so nach so 20, 25 Minuten konnten wir uns ja dann doch ein bisschen von dem Druck der ersten Phase befreien, haben das Spiel ein bisschen in besser in den Griff bekommen und hatten dann auch in der ersten Halbzeit selbst 2-3 gute Chancen und waren dann die letzte Phase der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Und ich glaube, die 1-2 Chancen, die wir hatten, die waren fast sogar die besseren Chancen, als jetzt St. Pauli übers ganze Spiel hatte. Ich erinnere da gerade an diesen Schuss von Biada vom 16-Meter-Raum, wo er frei im 16-Meter-Raum den Ball mit der Hacke von Behrens aufgelegt kriegt. Kann eigentlich da noch Himmelmann fragen, willst du jetzt links oder rechts rein haben und schießt ihn genau in die Mitte. Sehr ärgerlich. Oder auch ein Schuss von Behrens, der sich den Ball selbst vorlegt und knapp am Tor vorbeigeht. Waren schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die besten Chancen bisher im Spiel. Und dann mit dem Halbzeitpfiff die Führung, du hast erwähnt, Diekmeyer. Ich habe mir die Wiederholung jetzt 2-3 Mal angeschaut, ganz ehrlich. Ich glaube, er wollte in der Mitte zu Keiter Röhl spielen. Der stand da oder ist in 16 Meter rein, da 11 Meter Punkt reingelaufen. Und egal, er hat Ball reingebracht und Bubala hat ihn abgefälscht. Tor, fragt kein Mensch mehr danach. Natürlich ist es schade für Diekmeyer, wenn er das jetzt nicht anerkannt bekommt, aber letztendlich Tor war drin, zählt und wer es dann im Endeffekt macht, so what.
Das stimmt wohl. Hauptsache, das Ding ist im richtigen Tor gelandet aus eurer Sicht. Ja, also Keiter Röhl, der hatten wir ja vorher auch schon angesprochen, der ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber Biada neben seiner eigenen Chance, die du gerade schon angesprochen hast, hat ja auch etwas glückliche 1-0 dann auch vorbereitet, weil da einfach unser Mittelfeld oder unsere Innenverteidigung, also er geht da irgendwie an 4 Leuten vorbei und die schauen ihm irgendwie nur zu, wie er da sich seinen Weg bahnt. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, so schön das war mit einem Unentschieden, sehr kämpferischen Unentschieden in Bochum und einem sehr, sehr deutlichen, aber vielleicht an manchen Stellen auch irgendwie glücklichen Sieg gegen Heidenheim zu Hause. Da habt ihr uns jetzt auch so ein bisschen vielleicht wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn andere schon sagen, ach ja Mensch, Timo Schulz schießt uns in die Champions League oder coach uns in die Champions League. Man muss auch einfach sehen, dass da noch ein ganz schön langer Weg für diese Mannschaft zu gehen ist und am Freitag hat es nicht gereicht und ja, wie gesagt, ein Punkt wäre für mich okay gewesen, so sind wir ohne Punkte aus Beute nach Hause gefahren oder die Jungs sind nach Hause gefahren. Ist dann halt manchmal so.
Ja, wie du sagst, Keiter Röhl war jetzt nicht so präsent am Freitag, gebe ich dir recht. Ich glaube, er war auch ganz gut aufgehoben bei euch da in der Abwehr hinten drin. Behrens fand ich aktiver, der hat viele Bälle geholt, der hat auch viele Bälle aufgelegt, hat die Sache eigentlich ganz gut gemacht. Und dann Biada so als hängende Spitze, ich glaube, allein dieser Solo vor dem 1-0, das war schon toll und da, wie du erwähnt hast, da sind auch ist er an 4 Leuten mehr oder weniger vorbeigelaufen, spielt er noch den Pass rüber zu Diekmeyer und vielleicht haben wir uns da auch mit diesem Solo ein bisschen das Tor verdient, aber ja, nee, passt.
Ja, auf jeden Fall, ne, auch dem Nachdacht und logischerweise die Szene des Spiels und er für mich dann auch irgendwie von eurer Seite der Spieler der Partie. Gut, ich habe jetzt irgendwie ehrlicherweise nicht mehr viel zu diesem Spiel zu sagen. Alles, was ich dazu sagen habe ich eigentlich schon gesagt. Habe ich noch irgendwas vergessen, was du noch erwähnen wolltest?
Nee, ich glaube, zweite Halbzeit haben wir ja auch schon angesprochen. Ich fand uns in der zweiten Halbzeit präsenter, körperlicher, als jetzt im Beginn zu Beginn der ersten Halbzeit. Wir hatten auch immer wieder Phasen, wo wir mal einen Konter gesetzt haben, aber die nie sauber ausgespielt haben, was auch immer sehr ärgerlich ist, weil wenn du dann das 2-0 machst, ist dann vielleicht auch Ruhe. Und das 2-0, das dann abgepfiffen war, war auch zu Recht abgepfiffen, als Zirov den Ball an die Hand bekommen hat. Was schade ist, aber gut, im Endeffekt auch ein 1-0 bringt die 3 Punkte und wir haben die Druckphase von euch in der letzten Viertelstunde gut überstanden und von daher passt, auch wenn es insgesamt kein gutes Spiel von uns war, muss man auch sagen. Aber ich nehme auch ein schlechtes Spiel und die 3 Punkte.
Ja, und die bedeuten für euch momentan zumindest Platz 5, weil dieser andere Fußballverein hier aus Hamburg und Erzgebirge Aue nicht gespielt haben, weil letztere Corona-Fälle hatten und nicht schon angereist waren, aber dann wieder verfrüht zurückgereist sind. Ich glaube, am späten Samstagabend war das. Für uns bedeutet das Platz 10, also durchaus solides Mittelfeld. Erstmal, soweit man überhaupt nach 3 Spielen überhaupt dann irgendwie schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Wir haben jetzt ein Unentschieden, einen Sieg, eine Niederlage, alles dabei. Von daher, darauf kann man aufbauen, gucken, was besser laufen könnte. Aber da ich ja mit dir nicht nur ein Sandhausen-Fan, sondern auch ein St. Pauli-Fan da habe, wir haben, oder du hast ihn angesprochen im Gespräch, Guido Burgstaller ist da.
Ja, da habe ich mich auch gewundert, warum der nicht gleich zur Halbzeit gekommen ist. Also Vorgespräch nochmal auf, für mich war ja schon im Vorgespräch mit dem, was man da gelesen hat, das war schon, hat sich schon sehr stabil angehört und dann kam am nächsten Morgen ja nach dem Vorgespräch auch die Bestätigung. Also Glückwunsch, guter Transfer meiner Meinung nach. Es war auch klar, dass er jetzt glaube ich nicht von Anfang an beginnt in Sandhausen. Aber ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er in der Halbzeit kommt, weil wir ja dann kurz vor Halbzeit das 1-0 gemacht haben. Dann hat Schulle ja den Taschki eingewechselt. Ja, Burgstaller kam später, hatte jetzt 1-2 gute Aktionen. Vom Abschluss her jetzt noch nicht ganz, natürlich noch kein Tor erzielt. Aber ich glaube, der kommt da in die Mannschaft rein und ich glaube, der wird St. Pauli gut tun und eine echte Bereicherung für die zweite Liga.
Ja, er hat auf jeden Fall schon das Sankt gelernt. Also in seinem ersten Interview hat er direkt immer schon von St. Pauli gesprochen. Das finden wir hier immer schon durchaus sympathisch, wenn das jemand von Anfang an verinnerlicht hat und man ihm das nicht erst noch beibringen muss. Ja, mal schauen. Also so ein paar Situationen vorne im Strafraum hatte er. War da jetzt vielleicht noch nicht, aber es mag auch alles an seiner fehlenden Spielpraxis liegen, dass er da noch nicht die alten Qualitäten hat, die ihn mal irgendwie zu einem Bundesliga-Stürmer gemacht haben. Müssen wir mal schauen. Also Marc Hienock hat ja auch das erste Mal jetzt von Anfang an gespielt. Wenn die beiden noch ein bisschen reinkommen und sich dann vielleicht im Nachhinein irgendwie ein bisschen oder im Verlauf der Spielzeit ein bisschen aufeinander eingrooven und weiß ich nicht, der eine schippt vielleicht die Bälle vorne ab und legt sie dem anderen auf oder so. Könnte das schon ganz gut werden, aber wie gesagt, da ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Fand ich aber gerade in der ersten Halbzeit, in der Anfangsphase, fand ich den richtig stark da vorne drin. Ich meine, wir haben ja 3 große Kanten mit Kista, Nauber und Zirov bei uns in der Innenverteidigung und Makinjok hat da aber gut dagegen gehalten, hat da auch einige gute Aktionen gehabt. Ja, wird ein interessanter Kampf, wer sich da vorne dann alles durchsetzt bei euch.
Ja, also er bringt halt eine enorme Physis mit. Ne? Also ist ja 1:1, zumindest von der Größe her, ersetzt er Henk Fährmann zumindest, was das angeht. Und mal schauen, wenn der sich wirklich da vorne durchsetzen kann und dann vielleicht 1-2 Mal auch schon trifft und dann Selbstbewusstsein gewinnt und Laufwege kennenlernt und so, dann kann das schon ganz gut werden. Leiten wir mal, weil das waren jetzt auch noch Charaktere, die auf dem Platz waren. Wer noch nicht auf dem Platz stand, weil er noch in Quarantäne musste, durch seinen Wechsel hierher, ist James Lawrence, der wieder da ist.
Das war natürlich die nächste schöne Nachricht nach der Burgstaller-Verpflichtung. Ich glaube, Donnerstagabend war das, als dann über den Ticker kam, dass James Lawrence I'm back oder irgendwas mit auf so ein kurzes Video auf Twitter hatte ich da gesehen von euch, von St. Pauli. Und ich glaube, vor allem menschlich, ein echter St. Paulianer, der passt dazu, der passt zum Verein. Ich hatte am 8. März, im letzten Spiel, als ihr bei uns gespielt habt, hatte ich nach dem Spiel die Gelegenheit, mich mit ihm kurz 5 Minuten, wahrscheinlich eher weniger, ein bisschen zu unterhalten, auszutauschen. Ganz super Typ, ganz lieb, ganz offen. Wir hatten es damals um die Verlängerung, wie ob es möglich ist, die Leihe und so weiter. Und natürlich war noch alles in den Sternen gestanden. Aber ich glaube, es ist für St. Pauli eine Bereicherung. Und erstmal als Mensch, aber natürlich auch als Spieler. Und freue mich, wenn ich den dann auch auf dem Platz sehe.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben da wieder eine Spielervorstellung gemacht im Blog und haben da sicherlich auch die Millanton-Folge, die schon eine ganze Weile her ist, verlinkt, die Kolleginnen und Kollegen damals gemacht haben mit ihm, wo er auch schon sehr sympathisch rüberkam und irgendwie auch in seinem etwas längeren Post, also neben dem Begrüßungsvideo, hat er ja irgendwie auch noch dann gesagt, ich glaube im Interview dann, dass er das Gefühl hatte, er wäre hier noch nicht ganz fertig und irgendwie ein Teil seines Herzens wäre irgendwie hier geblieben. Das erwärmt einem dasselbe dann auch irgendwie selbst und ja, bin gespannt, wie er sich dann hier nach seiner Rückkehr präsentieren wird.
Klar, muss man mal abwarten, aber ich denke, er hat das Herz am richtigen Fleck und er wird sich auch zerreißen für den FC St. Pauli.
Davon gehe ich aus. Dann schlagen wir den Bogen nochmal zu euch zurück, bevor ich dich um berühmte letzte Worte bitte, weil ich bin soweit durch, habe aber noch zu erwähnen, dass ich mir nach unserem Gespräch den dort verlinkten Podcast eurerseits mit Gast Philipp Herwagen angehört habe, der da so ein bisschen schildert, dass er klar ist als dritter Torwart geholt worden und sieht sich da vor allem so ein bisschen als ja, Strippenzieher oder als Motivator oder auch erfahrene Stimme hinter den Kulissen. Das ist da in dem Gespräch nochmal sehr deutlich geworden, was er bei euch da eigentlich jetzt für eine Rolle einnimmt.
Genau, ja, hatte ich ja auch schon angedeutet in unserem Vorgespräch letzte Woche. Ich fand es einen sehr schönen Podcast von ihm. Ein paar Dinge auch erfahren, die neu für mich waren. Aber auch seine generelle Einstellung und auch das, ich habe den Eindruck, er ist mit dieser Rolle, er hat sich abgefunden, er ist damit zufrieden und er gibt seine Erfahrung auch gerne weiter und unterstützt da, wo er kann. Und hat natürlich auch jetzt ein bisschen weiter begriffen, auch für den SV Sandhausen noch Ideen, wo können wir uns denn insgesamt noch ein bisschen besser aufstellen, wo kann er denn noch mitwirken. Und ich mag so Leute, die einfach ein bisschen auch weiterdenken und die ein bisschen mehr unterstützen und da freue ich mich, dass er bei uns ist und zumindest noch diese Saison und mal gucken, vielleicht kriegt er ja doch irgendwann nochmal einen Einsatz.
Ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass er da irgendwie noch ein bisschen nochmal die Fußballschuhe schnüren darf, aber er war ja auch bei uns schon jemand, der für den Fußball viel mehr war als nur diese 90 Minuten auf dem Platz plus x Trainingsminuten die Woche, sondern er hat sich ja hier auch, deshalb passte er ja auch so gut zu uns, schon früh sehr viel um den Verein herum oder innerhalb des Vereins abseits des Platzes engagiert. Also von daher, genau wie James Lawrence, irgendwie auch einfach menschlich ein super Typ. Das ist in dem Podcast auch nochmal rübergekommen. Vielleicht wollt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch den ja auch nochmal zu Gemüte führen. Ja, es gibt einfach tolle Menschen im Fußball und da haben wir heute einige Namen genannt.
Richtig, ja.
Wunderbar. Wie gesagt, das lag mir noch auf dem Herzen, das nochmal erwähnt zu haben. Sonst habe ich nichts mehr. Stefan, möchtest du noch irgendwas loswerden oder wünschen wir uns jetzt einfach beiden, wie wir das schon seit Jahren tun, eine erfolgreiche Saison und darauf, dass wir uns entweder zum Rückspiel oder halt in der nächsten Saison wiederhören, wir beide zumindest.
Also das wünschen wir uns natürlich sowieso, eine erfolgreiche Saison und viel mehr natürlich wünsche ich mir auch, dass wir uns bald wiedersehen. Rückspiel, ich glaube irgendwann Anfang Februar oder sowas. Ich habe jetzt gar nicht den Termin genau im Kopf. Ich weiß es nicht, weil wenn du dir so die Corona-Zahlen ansiehst und jetzt auch gestern das Spiel HSV Aue abgesagt, ich befürchte, das wird nicht das einzige Spiel sein, das in den nächsten Wochen verschoben oder abgesagt werden muss. Und ich befürchte, es ist auch noch nicht so lange klar, wie lange bleiben denn auch, wenn es jetzt nur 20% sind, die Zuschauer in den Stadien. Da habe ich gerade alles so ein mulmiges Gefühl. Trotzdem hoffe ich, dass wir uns bald, jetzt nicht nur wir beide, sondern auch alle wieder im Stadion sehen, weil das war halt sehr schade, jetzt gerade für mich am vergangenen Freitag, dass ich viele Freunde aus Hamburg, ich habe auch ganz viel habe, die nicht kommen konnten. Die hatten auch eine SMS, eine WhatsApp und alles Mögliche geschrieben. Sitzen vorm Radio, sitzen vorm Fernseher, denken an uns, wären gerne dabei und alles. Es ist einfach schade. Und deswegen hoffe ich und wünsche uns allen vereinsübergreifend, dass wir diese Corona-Situation bald in den Griff bekommen und die Zahlen sich bessern, dass wir uns weiterhin an die Abstände, an die Hygieneregeln halten und dass wir dann aber auch bald wieder ins Stadion können und dann ihr auswärts fahren könnt, wir auswärts fahren könnt, wir zu Hause mit mehr Leuten ins Stadion können. Ich glaube, das wäre doch, das ist unser aller Wunsch.
Definitiv, sehr schöne Schlussworte. Ich habe mich auch heute irgendwie, kam heute nach den Tagesthemen, kam irgendwie ein kleiner Sonderbeitrag, wo es dann um Reisen in Zeiten von Corona ging und ich mir gedacht habe, ja, wir finden es schade in Bezug auf Fußballfans, dass wir nicht auswärts fahren können. Ich habe Carsten sehr beneidet, der hatte mir noch angeboten, mich mit auf die Pressetribüne zu nehmen. Das hat arbeitstechnisch nicht hingehauen. Sowas würde ich mir tatsächlich auch nochmal geben, aber wie schon im Hingespräch gesagt, Kurve wird mich erst wieder sehen, wenn alle wieder da sind, wie du es auch schon gesagt hast. Man vermisst so viele Leute, die zum Fußballgehen dazugehören. Und aber vielleicht sollte man im Hinblick auf diese steigende Zahl einfach mal sich wieder besinnen und mit dem Arsch mal zu Hause bleiben, bevor man dorthin fährt, sich mit den Leuten trifft. Du hast ja die Bilder aus Hamburg bestimmt auch zum Teil mitbekommen, was da auf der großen Freiheit und in der Schanze los ist. Leute, es ist noch lange nicht vorbei, begreift endlich. Und so schade es ist, dass man nicht ganz normal feiern oder zum Fußball oder wo auch immer hingehen kann. Es ist so und denkt noch mal ein bisschen drüber nach, bevor ihr feiern geht.
Ja, kann ich unterschreiben. Und trotzdem hoffe ich, dass es vielleicht auch für mich irgendwie durch eine Pressemöglichkeit oder sowas vielleicht nach Hamburg reicht, wenn im Januar, Februar wir gegeneinander spielen. Aber da muss ich mal gucken, ob mich da jemand mitnimmt von unserem Fanradio oder sonst irgendwas. Wäre schön und wäre dann auch nicht die Fanmasse. Aber bisher habe ich alle Spiele von Sandhausen gegen St. Pauli live im Stadion gesehen. Und wenn so eine Serie reißt, das tut auch weh irgendwie ein bisschen.
Genau, mehr bleibt uns auch gar nicht übrig und mehr bleibt auch heute gar nicht mehr zu sagen, außer danke dir wieder mal für deine Zeit. Wir haben uns schon alles Gute gewünscht und hoffentlich sehen wir uns auch wirklich bald mal wieder in Person und kann dann zumindest auf Abstand ein Bierchen zusammen trinken.
Definitiv, da freuen wir uns drauf dann. Alles klar. Jannik, vielen Dank für die Einladung. Viele Grüße an alle, die ich letzte Woche in Sandhausen getroffen habe. Es waren ja dann doch ein paar Offizielle vom Verein da, mit denen wir dann auch noch ein Bier trinken waren anschließend. Viele Grüße nach Hamburg und hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder.
In dem Sinne. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Tschüss.